Okay, ich habe einen Text, mit dem ich einsteigen möchte, aus Lukas 10, 27. Da heißt es, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Ja, meine Damen und Herren, wir brauchen auch unseren Verstand. Und wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und wer ist wohl unser Nächster, wenn nicht unsere Frau, unsere Kinder und unsere Eltern? Auf unseren Ehepartner möchte ich heute nicht weiter eingehen. Wir haben ja heute einen Gottesdienst mit der Kindersegnung und später noch eine Taufe, ihr habt es ja gehört. Und deswegen möchte ich den Fokus heute auf Eltern und Kinder legen. Zuerst einmal auf Eltern, und zwar deshalb, weil unsere Beziehung zu unseren Eltern und unsere persönliche Kindheit, die wir erlebt haben, später so eine maßgebliche Rolle in der Erziehung unserer eigenen Kinder spielen. Oder ist das nicht so? Das würde jeder bejahen, der Kinder hat. Und wir brauchen keine Psychologen zu sein, um zu wissen, dass alles, was in unserer Kindheit irgendwie schiefgelaufen ist, auch Auswirkungen haben wird auf die Art und Weise, wie wir unsere Kinder später erziehen. Unsere Eltern haben uns erzogen und sie haben uns in aller Regel mehr geprägt als irgendjemand sonst in unserem Leben. Aber die wenigsten Menschen, die ich kenne, die ich persönlich kenne, hatten das Glück und das Vorrecht, aus einem Rundweg heilen, wohlbehüteten Elternhaus zu kommen. Ich möchte jetzt nicht die Frage stellen, heb mal deine Hand, wenn das bei dir der Fall gewesen ist. Ich persönlich schätze, nach fast 60 Jahren Lebenserfahrung, das sind vielleicht 5% der Leute, der Menschen, mit denen ich je zu tun hatte, die sagen würden, also mein Elternhaus, das war das Paradies. Du kannst dir es nicht vorstellen. Ich bin auf Händen getragen worden. Ich kenne zumindest eine Person, die mir gesagt hat, ich war in meiner ganzen Kindheit ein Mädel, ich war die Prinzessin des Hauses. Aber das hörst du selten. Die allermeisten hatten oder haben zumindest mit einem Elternteil ihre Probleme. Und mal ist es der Vater, mal ist es die Mutter. Und was immer in der Erziehung schiefgelaufen ist, hat eben in aller Regel Einfluss auf unser ganzes Leben. Und ich denke, die meisten von uns haben da ihre ganz eigene Geschichte. Ne? Vielleicht eine schwierige Mutter, ein despotischer Vater oder umgedreht. Eine unharmonische Ehe, Eltern, die sich vor den Kindern gestritten, gezankt und angeschrien haben. Oder wo sogar Gewalt in der Ehe oder in der Familie an der Tagesordnung war. All das hinterlässt bei Kindern und auch bei uns, während wir erwachsen werden, immer noch Spuren in der Seele. Was die Bibel in kürzester Form über die Beziehung Eltern-Kinder zu sagen hat, findest du in der Bibel im Epheserbrief, Epheser 4,1, wo es heißt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, und in Klammer kannst du dazu schreiben, das gilt auch für Mütter, Klammer zu, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist der Idealfall. Eltern, die ihre Kinder der Liebe, Weisheit und Ermahnung Gottes erziehen, die einen Grundstock legen, die ein Fundament aufbauen in einem Kind, dem Herrn zu folgen. Eltern gehorsam zu sein, denen das gefällt oder dass das Ding gelingt, fällt uns sicher nicht allzu schwer. Wenn du Eltern hast, die das vollbringen, fällt es nicht schwer, Vater und Mutter zu ehren. Auf einer jüdischen Webseite habe ich mal ein Statement eines Rabbis zur Erziehung von Kindern gefunden, wo er schreibt, jedes Kleinkind, jeder Säugling hat eine Persönlichkeit, ist ein Individuum mit Eigenheiten, die respektiert werden müssen, ohne dem Kind die Anleitung zu verweigern. Die erzieherische Kunst ist es, seine Entwicklung zu begleiten und zu führen bei gleichzeitiger Achtung vor dem Kind. Und dann folgt ein Satz, den wir uns als Eltern unbedingt einprägen sollten. Achtung und Respekt vor dem Kind gehen der Achtung vor den Eltern voraus. Boah, als ich das vor Jahren das erste Mal gelesen habe, das hat mich schon eine Weile beschäftigt, was hier steht. Achtung und Respekt vor dem Kind gehen der Achtung vor den Eltern voraus. Der gebürtige Argentinier und Milliardär Martin Wasowski wurde einmal gefragt, ob es ein Geheimnis gibt, warum er so unglaublich erfolgreich war oder ist. Und Folgendes hat er geantwortet. Er hat gesagt, vielleicht ist es schon mal ein guter Anfang, eine jüdische Mutter zu haben, wie meine Mutter, Silvia Weismann. Und er sagt, jüdische Mütter sind dafür bekannt, dass sie ihre Söhne für Geschenke Gottes an die Welt halten, dass sie alles erreichen, was auch immer sie werden möchten und dass sie Genies sind, egal was die Schulnoten sagen. Jüdische Eltern sind die größten Fans ihrer Kinder und ich weiß das, denn ich ziehe gerade zusammen mit meiner Frau drei Genies groß. toll. Die Praxis sieht aber leider so aus, dass die wenigsten von uns solche Eltern hatten. Und ich? Ich kann mich nur einmal, ein einziges Mal erinnern, dass mein Vater mir jemals auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, Sohn, das hast du gut gemacht. Ein einziges Mal. Da war ich 33 Jahre alt und hatte erfolgreich mein erstes größeres Bauprojekt damals hinter mir, unser Firmengebäude gebaut. Und wir hatten Richtfest und mein Vater hatte 3 Bier getrunken. Boah, das hast du gut gemacht. Meine Mutter meint, mein Vater war eigentlich immer sehr stolz auf mich, aber er konnte es einfach nie zeigen. Und ich sage euch was, das ist jetzt kein Vorwurf. Ich habe heute vielleicht das beste Verhältnis zu meinem Vater, das ich je hatte. Das ist auch kein Vorwurf, den ich da machen will, weil er selbst, wenn ich dran denke, wie er als Kind gelebt hat, oder besser gesagt, er hat ja keine Kindheit gehabt. Er war selbst durch die Zeit des Krieges vaterlos und seiner Kindheit beraubt. Der Vater kam ums Leben, als er 1945, da war 7 Jahre alt, 8 Jahre. Er hat selbst nie eine Kindheit gehabt. Die mussten auf dem Acker schuften, die hatten einen Bauernhof hier in Jügesheim. Der hatte keine Kindheit. Und 6 Kinder im Krieg, kannst du dir vorstellen, wie du da groß wirst? Verkorkst. Deswegen, ich kann ihm in der Hinsicht keine Vorwürfe machen. Aber das, was Kinder und Jugendliche am meisten brauchen, Ermutigung, Zuspruch, jemand, der dir sagt, du kannst es, du schaffst es, es geht irgendwie, ist das, was vielen Eltern, besonders Vätern, offenbar immens schwerfällt. Und egal, wie ich mich angestrengt habe, es war nie genug. Und wenn du mit dem Notenspiegel heimgekommen bist, es waren 0-1er, 3-2er und was weiß ich, 15-3er und so weiter, und ich war eine 2, dann, naja, du bist ja nicht der Einzige, sind ja noch 2 andere. Ich meine, das ist nicht ermutigend. Das war nie gut genug. Und hier fangen die Probleme dann wirklich an, weil solche Verhaltensmuster gehen gerne an die nächste Generation weiter. Ob wir das wollen oder nicht, oft spüren wir es gar nicht, oft merken wir es gar nicht. Und vieles vom Verhalten meines Vaters habe ich später in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen Ehe und auch in der Erziehung unserer Kinder wiederentdeckt. Und ich fand es furchtbar. Das waren die ganz schlimmen Momente, wenn Martina mir früher in gereizten Situationen gesagt hat, ach, du guckst gerade so wie dein Vater, wenn er wütend ist. Du redest gerade wieder wie dein Vater, wenn er wütend ist. Das war das Letzte, was ich hören wollte. Und dann kommt auch noch Gott und sagt, denk dran, du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist alles, was ich brauche. Nicht als guten gemeinten Tipp, sondern als eines der 10 Gebote. Hat lange gedauert, bis ich meine persönlichen Probleme hier einigermaßen im Griff hatte. Und das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da wurde das Thema innere Heilung ein Dauerbrenner in christlichen Lager. Ich meine, es hätte ein bisschen abgeflacht, aber in den 90ern, meine Güte, es waren am laufenden Meter irgendwelche Heilungskonferenzen. Und damals mit Maria Brean, Christoph und Uta Heselbart, Gerry, Lilo Keller, die haben damals damit angefangen. Und das war auf einmal sehr populär. Und im Februar 91 hatten Martina und ich uns ebenfalls zu so einer Konferenz in Friedrichshafen angemeldet. Und das war das erste Mal, wo ich sowas erlebt hatte. Und eines der großen Themen war, ihr dürft es raten, du sollst Vater und Mutter ehren. Und das wurde eine heiße Konferenz für mich damals. Natürlich hatte ich meinem Vater vergeben, oberflächlich betrachtet. Aber bei all dem, was ich mit ihm erlebt hatte, all seinen Fehlern, den Verletzungen, die ich gerade im Laufe auch meiner Kindheit und Jugend einstecken musste, offenbarte mir Gott so eine gewaltige innere Rebellion gegen ihn. Und da war ich schon eine Weile gläubig. Ich hatte ihm keineswegs wirklich vergeben. Und nicht das Versagen meines Vaters war es, womit sich der Geist Gottes mit mir auf dieser Konferenz beschäftigt hat, sondern es ging in erster Linie darum, wo ich blind für mein eigenes Versagen und all meine Rebellion gegen ihn war. Und ich meine, ich habe in meiner Jugend in den frühen 70ern erlebt, dass es Programm war, rebellisch zu sein. Ich meine, das war gerade so die 68er, da war ja, meine Güte, alles, was mit Autorität zu tun hatte, das musste ja vom Teller. Und da gab es kaum einen 12-, 13-, 14-Jährigen in meiner Altersgruppe damals, der Respekt vor den Eltern hatte. Du kamst morgens in die Schule und hast eine Fahrradstelle. Oh Mann, mein Alter nervt mich wieder tierisch. Jo, meiner spinnt auch wieder. Das war die Begrüßung morgens. Und so hielt mir Gott irgendwann mal einen Spiegel vor meinen Augen, wo ich gerade als Kind und Jugendlicher ihm so respektlos und undankbar und lieblos gewesen bin. Meine Güte, das ging 3 Tage. Auf diesen Konferenzen wurde mehr geheult und geplärrt als auf allem, was ich sonst bis jetzt erlebt hatte. Glaubt mir das. Wenn da der Aufruf kam, ist fast die ganze Halle nach vorne gegangen. Der letzte Tag der Konferenz kommt und ist vorbei. Und ich erinnere mich noch genau an diesen Tag, mein Leben lang. Weil das war der 12. Februar 91. 12. Februar ist der Geburtstag meines Vaters. Und den ganzen Weg nach Hause ahnte ich schon, was Gott von mir erwartete und was jetzt kommen würde. Und so kam es denn auch. War kaum bei meinen Eltern angekommen, habe ich die Gelegenheit genutzt, als mein Vater allein im Wohnzimmer saß. Ich bin reingegangen, habe die Tür zugemacht und ich sage, Vater, wir müssen mal reden. Alleine das hat es noch nie gegeben. Wir müssen mal reden, sage ich. Ich habe ihm kurz erklärt, dass wir auf einer christlichen Konferenz waren und es dabei um das Thema Vater- und Mutterehren ging. Und dass ich den Eindruck hatte, ihn für meine Fehler und meine Rebellion in der Vergangenheit um Vergebung zu bitten. Mir stand der Schweiß auf der Stirn, er war wie versteinert. So was hat es noch nie gegeben. Der Jüngling sitzt hier und bittet mich um Vergebung. Mein Vater war wie versteinert, er hat eine Minute kein Wort gesagt. Aber Freunde, dann ging die Party los. Aber frag nicht wie. Eine Begebenheit nach der anderen, wo ich rebellisch gegen ihn gewesen bin. Es ist unglaublich, was manche Leute für ein Gedächtnis haben, was da alles auch in seinem Herzen war, was da alles geschmort und gegrollt hat. Erlebnis aus der Kindheit, da war ich 5 Jahre alt, 6 Jahre, das wusste ich schon gar nicht mehr, dass ich da auch schon so rebellisch war. Und wow, als wir das erste Mal nach Australien ausgewandert sind, Begebnisse und Dinge, die in Australien passiert sind, wo ich ihn so gereizt habe, dass er die Nerven verloren hat, mehrfach. Meine Güte, all diese Dinge, ich habe das alles vergessen. Aber er brachte da ein Register von Dingen auf den Tag. Es war unglaublich. Eine Begebenheit nach dem anderen, was da alles hochkam. Zwischendrin immer mal eine Minute Pause. Gelegenheit für mich zu sagen, Vater, du hast ja recht. Aber kannst du mir das vergeben? Erstmal keine Vergebung. Stattdessen immer wieder neue Dinge, die ihm einfielen. Dann wieder eine Pause. Ich sage, Vater, es tut mir leid. Ja, jetzt, wo du das sagst, jetzt fällt mir das ein. Ja, ja, du hast vollkommen... Ja, ja. Kannst du mir das vergeben? Keine Vergebung. Stattdessen noch irgendeine Sache, die hochkam. Das ging 15, 20 Minuten lang. Bis ihm irgendwann tatsächlich nichts mehr einfiel. Ich sage, du hast recht, Vater. Es tut mir leid. Und ich bitte dich jetzt, dass du mir diese Dinge vergibst. Was hat ihn das gekostet, bis es dann tatsächlich so rausgemurmelt hat?
Ja, das ist mein.
Also ist ihm nicht eingefallen, sich vielleicht auch mal bei mir zu entschuldigen. Aber dennoch hat diese Begebenheit mein Leben verändert und eine innere Freisetzung gebracht. Das kann ich einfach sagen. Es ist in mir was passiert, wo ich innerlich eine Freisetzung erlebt habe und mein Verhältnis zu meinem Vater sich auf der einen Seite schon mal verändert hat, aber wo ich auch gemerkt habe, das war eine Freisetzung für mich als Vater in der Erziehung meiner Kinder. Ein Schlüssel, vielleicht der wichtigste von allen, wenn es darum geht, seine Kinder in Weisheit und Liebe zu erziehen, ist, seine eigene Vergangenheit bewältigt zu haben. Ich bin kein Experte in Sachen Seelsorge. Meine Frau hat mir verboten zu seelsorgen. Ist nicht so ganz mein Ding. Aber ich wage zu behaupten, dass unbewältigte Dinge aus unserer Kindheit mehr als alle anderen Dinge alle möglichen Arten von Therapeuten und Seelsorger beschäftigen. Meine ich. Ich sage heute nicht, dass jeder, der Stress mit seinen Eltern hatte oder vielleicht noch hat, dass er hingehen soll und um Vergebung bitten soll. Das war in meinem Fall so. Gott hat das sorgfältig vorbereitet. Das muss nicht für jeden gelten. Ich weiß auch, dass es möglich ist und dass Gott auch Gnade schenkt, dass wir persönlich, ohne Seelsorger, ohne irgendjemand, in unserer Zeit mit Gott, Gott bitten und sagen, Herr, hilf mir. Und dann dich hinsetzt und all die Dinge durchgehst, die dir irgendwo im Magen liegen, Dinge, die du verdrängt hast, Dinge, die irgendwo tief in dir drin sind, wo du sagst, Herr, diese Dinge hängen mir noch nach. Und das sind eben Sachen dann, wenn, wie bei meinem Vater, klassischer Fall, als ich ihn angesprochen habe, was da auf einmal rauskam. Andererseits kann ich mir auch hinstellen und könnte darüber nachdenken, was da bei mir alles rauskommt, was ich erlebt habe. Aber diese Dinge vor Gott einfach auf den Altar legen und sagen, Gott, ich brauche Heilung da drin. Ich brauche hier Heilung. Ich will vergeben von ganzem Herzen. Ich meine, das ist leicht gesagt. Meine Eltern oder auch mein Vater war in der Hinsicht nicht gewalttätig oder irgendwas. Ich habe keine ganz schlimmen Sachen hier irgendwie erlebt. Und ich weiß, dass es eine ganz andere Nummer ist, wenn man darüber nachdenkt, was hier so in der Welt alles passiert und was teilweise Menschen für Verletzungen haben aus ihrer Kindheit. Aber wenn es dir heute so geht wie mir damals, dass du feststellst, dass in der Erziehung deiner Kinder Dinge praktizierst, die du so eigentlich gar nicht willst, ist es vielleicht schon mal auch keine schlechte Idee, eventuell mit einem Seelsorger darüber zu sprechen. Und wir haben unser PrayerWorks-Team hier. Wir haben nachher die Taufe. Das heißt, es ist nicht genügend Zeit, dass ihr hier in tiefere Gespräche da reingehen könnt. Aber so eine Predigt wie das hier, da brechen viele Dinge auf. Ihr könnt zumindest mal zu unserem PrayerWorks-Team nachher gehen. Die sind immer hier vorne postiert, nach dem Gottesdienst. Und könnt vielleicht mal darum bitten, dass man sich in der Zukunft oder demnächst mal ein bisschen intensiver mit irgendeiner Sache auseinandersetzt. Unsere Kinder sind eine große Verantwortung. Wir werden einmal zur Rechenschaft gezogen für das, was wir mit unseren Kindern gemacht haben. In Matthäus 18 steht geschrieben, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Verführung wegen, sagt Jesus. Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Meine Güte, das sind heftige Worte, oder? Aber wir leben in einer Zeit, wo das Offenbarwerden sexuellen Missbrauchs an Kindern an der Tagesordnung ist. Es hat diese Dinge ganz sicher schon immer gegeben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gab auch vor 2000 Jahren schon sexuellen Missbrauch. Aber heute wird es greifbarer als jemals zuvor. Es ist ja kaum eine Woche, wo nicht irgendwo irgendwelche Pädophile in den Nachrichten sind. Ich meine, gestern oder vorgestern, glaube ich, war es, haben sie gerade irgendjemanden verurteilt, einen Mann aus Düsseldorf, der mit einem Kind in Österreich, glaube ich, mit einem Jungen, 12 Jahre alten Jungen, über Videospiele in Kontakt gekommen ist und hat so lange sich mit diesem Kind beschäftigt, bis er das Vertrauen dieses Kindes gewonnen hatte und hat dieses Kind nach Düsseldorf gelockt und hat es tagelang missbraucht. Vorletzte Woche war ich in London, habe abends einen Fernseher angemacht, BBC. Die ganzen englischen Nachrichten waren überlaufen wegen einem Skandal, in dem der britische Fußballverband involviert war. Und dann siehst du Männer, 30, 40 Jahre alt, die sich jetzt geoutet haben. Leute, Männer, gestandene Männer, wo du das nie denken würdest, die vor der Kamera Rotz und Wasser geheult haben. Die gesagt haben, ich bin jetzt 45 Jahre alt, aber meine Seele ist kaputt. Und seit meiner Kindheit habe ich nicht eine Nacht geschlafen ohne Albträume. Seit meiner Kindheit bin ich ein zerstörter Mensch. Punkt. Wow, furchtbare Dinge. Hunderte von Missbrauchsopfern in diesem Fußballverband. Es bestehen weltweite Netzwerke, die mit Kinderpornografie handeln. Die ganzen sexuellen Übergriffe in kirchlichen Einrichtungen. Und da denke ich, wenn Würdenträger damit involviert sind, lesen die die Bibel nicht? Haben die nicht gelesen, was Jesus gesagt hat, die Sache mit dem Mühlstein? Waisenhäuser, Schulen. Man kann das alles kaum fassen. Wer Kindern sowas antut, zerstört ihren Glauben, ihr Vertrauen, ihre Seele, möglicherweise ihr ganzes Leben. Und legt den Grundstein in einem kleinen Kind, selbst voller Hass und Ablehnung zu werden und damit selbst in Sünde zu fallen. Ein Mühlstein unter dem Hals sind klare, harte Worte, die Jesus hier gebraucht. Aber ich sage euch was, nicht nur sexueller oder körperlicher Missbrauch durch Gewalttätigkeit, auch verbaler Missbrauch hinterlässt oft seelische Wunden und Narben. Ich kann mich an etwa 5-mal erinnern, wo ich in meiner Kindheit Dinge gemacht habe, die eine kleine körperliche Züchtigung verdient hatten. Einmal hätte ich als Kind beinahe in der Scheune abgefackelt. Das sind so die Dinge, wo ich heute im Nachhinein sage, ja, das war gut. Diese kleine körperliche Züchtigung hat mir sicher gut getan. Vielleicht 5-mal. Nie exzessiv oder irgendwie, aber so, dass ich es bis heute noch im Kopf habe. Es hat mir nicht geschadet. Was mir geschadet hat, waren Dinge, die ausgesprochen wurden. Worte der Ablehnung. Ich sag dir, wenn ich irgendwas verbockt habe, ich habe manchmal gedacht, lieber mal den Hausschuh auf den Hintern, als dass mir das erspart bleibt, lieber das als diese verbalen Attacken dann. du Taugenichts, du das und du dies. Das sind Dinge, die bleiben in der Seele hängen. Weißt du, nach dem Hausschuh war Ruhe. Für beide Seiten erledigt. Und mein Vater kam anschließend immer mehr, hat mich wieder in den Arm genommen. Also alles okay. Aber diese verbalen Dinge, das waren so Pfeile, die tief stecken bleiben. Deswegen, verbaler Missbrauch hinterlässt oft schlimmere seelische Wunden und Narben noch. Ich habe schon Eltern erlebt, die ihre Kinder mit Wörtern angeschrien und tituliert haben, dass es einem grauste. Meine Güte, an der Aldi-Kasse, in der Schlange, wo eine Mutter, du Spinner, du Depp, ein dreijähriges Kind, weil es ein bisschen im Wagen nervös geworden ist, du Blödmann und was weiß ich alles. Wow, und ich denke, tu das nicht, um Himmels Willen, mach sowas nicht. Auch gebildete Akademiker, die meinen, so ginge Erziehung, halten einen Klaps mit der Hand auf den Hintern für asozial, schreien aber ihr Kind den ganzen Tag mit Idiot an. Du meinst, das wäre ihr Vorname. Kinder sind eine kostbare Gabe und ein Geschenk Gottes. Gott wird uns in dieser Verantwortung zur Rechenschaft ziehen. Wundern wir uns, wenn unser Land den Bach runtergeht, wenn ein Baum mehr Rechte hat als ein ungeborenes Kind. Bäume auch auf dem eigenen Grundstück sind gesetzlich geschützt. Wenigen Grundstücksbesitzern ist bewusst, dass man nicht einfach einen Baum fällen oder eine Gruppe schneiden darf, wenn sie irgendwo im Weg stehen. Wer unerlaubt einen Baum fällt oder einen Ast absägt, bekommt in vielen Kommunen Bußgeld dafür. Gemeinden können bei Verstößen Ordnungsgelder bis zu 50.000 Euro erheben. Das habe ich auch nicht gewusst. So ein Baum genießt einen gewissen Schutz. Aber es gibt eine Geschichte, die ich so alle 3-4 Jahre wiederhole, die habe ich vor vielen Jahren mal gelesen, der den Wahnsinn auf den Punkt bringt. Da hatte damals ein Angler einen kapitalen Karpfen gefangen. Hat ihn gefangen, an Land gezogen, vorsichtig aus dem Wasser raus. Irgendjemand hat ein Bild gemacht, dann haben sie den Karpfen wieder ins Wasser gesetzt. Dafür gibt es extra so eine Hebevorrichtung, war alles korrekt. Die Sache ist nur, nach dem Gesetz hätte er sofort getötet werden müssen. Du darfst den Fisch nicht so einfach ins Wasser zurücksetzen. Und irgendjemand hat ihn dabei beobachtet und hat ihn angezeugt. Und am Ende durfte er 800 Deutschmark, damals gab es noch die Mark, 800 Mark Strafe zahlen. Und hatte einen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis. In der Urteilsbegründung hieß es wie folgt, hört ihr genau hin jetzt. Die Urteilsbegründung. Dem Fisch werden durch den Angelvorgang, durch Anhieb, Anhaken, Drill, Landung und Abhaken Unlustgefühle vermittelt, die er als seiner Wesensart zuwiderlaufende, instinktwidrige und gegenüber seinem Selbsterhaltungstrieb lebensfeindliche Einwirkung und Einschränkung seines Wohlbefindens empfindet. Das ist deutsches Recht. Und dagegen protestieren höchstens Angler. Dem Fisch werden Unlustgefühle vermittelt. Er empfindet eine Einschränkung seines Wohlbefindens. Man kann über den Angelsport allgemein geteilter Meinung sein. Aber darf man im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott darüber nachdenken, wie wir mit 100.000 Abtreibungen in Deutschland umgehen? Wohlgemerkt, das sind die offiziellen Zahlen. Die meisten Pro-Leben-Portale gehen von etwa 200.000 Abtreibungen im Jahr aus. Das ist die Einwohnerzahl einer Stadt so groß wie Kassel. Das sind mehr Menschen, das sind doppelt so viele Menschen, wie in Hanau leben. Finden wir hier auch irgendwo ein Gesetz, wo es irgendwie heißt, dem ungeborenen Kind werden durch die Abtreibung Unlustgefühle vermittelt, die es als seiner Wesensart zuwiderlaufende, instinktwidrige und gegenüber seinem Selbsterhaltungstrieb lebensfeindliche Einwirkung und Einschränkung seines Wohlbefindens empfindet. Ich meine, das ist schon eine kranke Nummer alles, oder? Emily Tyler, wo ist das Bild? Wo ist die Folie mit der Emily? Hier. 21. Woche ist dieses Kind geboren. Ist ein bisschen größer wie ein Kugelschreiber. Ist keine große Kunst mehr. Was heißt keine große Kunst? Aber es ist möglich heute, selbst solche Frühgeburten durchzukriegen. In den USA ist die Abtreibung bis zur 24. Schwangerschaftswoche, das ist jetzt 21, bis zur 24. Schwangerschaftswoche jetzt schon alles okay. Und eines der Dinge, die Hillary Clinton den Kopf gekostet hat, und wo sie gegen alle Evangelikalen gelaufen ist, war, wenn es nach ihr gegangen wäre, sie würde Abtreibung offen machen bis kurz vor der Geburt. Und da sind viele Christen in Amerika Amok gelaufen. weil sie eine unglaubliche Befürworterin der Abtreibung ist und dafür steht, dass die Frau selbst entscheiden kann. Aber das hier ist ein Mensch. Aber ist es nicht erstaunlich, dass dieselben Personen, die aus Protest gegen den Bau einer Straße für eine Fransenfledermaus oder eine Knoblauchkröte eine 10 Kilometer Lichterkette bauen und ein Zeltdorf dazu und protestieren, aber dass dieselben Personen beim Marsch des Lebens hasserfüllt, aggressiv und vulgär für das Töten ungeborenes Lebens protestieren? Wo sind meine Bilder heute? Das nächste Wand. Hier. Marsch des Lebens in Berlin. Save the Earth, abort a child. Rette die Welt, treib ein Kind ab. Euer Gott ist ein Lump, er verdirbt uns das reine Gewissen bei einer Abtreibung. Man könnte heulen, wenn man das sieht. Und deswegen fordert uns Gott auf, für diese Menschen zu beten. Das ist unser Auftrag, für diese Menschen zu beten. Denn das, was da läuft in dieser Beziehung, dieser Hass ist teuflisch bis ins Mark. Das hat nichts mit irgendeiner Ratio noch zu tun. Das ist satanisch, das ist einfach nur teuflisch. Lasst uns als Christen immer unsere Stimme für Kinder erheben. Ich hatte das Thema ja schon vor einiger Zeit mal in einer Predigt gestreift und auch damals schon gesagt, die Chancen sind relativ groß, dass auch vielleicht hier heute Frauen sind, die selbst eine Abtreibung erlebt haben. Es ist nicht unser Job zu richten und es ist nicht unser Job zu verurteilen. In jeder Abtreibung steht in der Regel, in aller Regel, irgendeine üble Geschichte. Niemand macht das, weil er denkt, ach, ich möchte gerne noch mal in Urlaub fahren. Das vermasselt mir alles. Ich weiß aus vielen seelsorgerlichen Berichten, wie viele, viele betroffene Frauen nach einer Abtreibung unter enormen Schuldgefühlen leben. Und ganz besonders, wenn sie danach zum Glauben kommen. Ich darf dir sagen, Gott vergibt auch diese Schuld, wenn wir es ans Kreuz bringen. Aber ohne seelsorgerliche Begleitung kann man sich oft sehr, sehr schwer nur selber vergeben. Und man sollte in diesem Zusammenhang bei dem Begriff Abtreibung nicht nur eine Frau vor Augen haben. Mir kam so der Gedanke, es gehören in aller Regel zu einer Schwangerschaft zwei Personen. Bis auf einige Ausnahmen im Labor gehören fast immer zwei dazu. Und wie viele Frauen hätten gerne das Kind ausgetragen, wurden aber von einem Mann zur Abtreibung gedrängt. Und ich dachte, sagen, der sollte dann auch ohne Zweifel Vergebung suchen. Gesunde Kinder zu erziehen, braucht gesunde Eltern. Anerkennung, Ermutigung und vor allen Dingen viel Liebe und Körperkontakt ist eine gute Saat, die sich auszahlen wird. Was für ein Segen ist, wenn man sich als Eltern mit seinen Kindern gut versteht. Dass es nicht nur Kinder sind, sondern wenn sie heranwachsen, dass sie richtige Freunde sind. Leute, die du ins Vertrauen ziehen kannst. Kinder sind etwas Wunderbares. Was für eine Mühe, bis sie mal groß und verheiratet sind und selbst Familie haben. Und am Ende ist man dann auch noch traurig, dass alles so schnell ging. Dann gibt es nur noch die Hoffnung der Alten, wie sie im Buch der Sprüche steht. Kindeskinder sind die Krone der Alten. Aber sie großzuziehen ist alles andere als einfach. Wenn sie klein sind, rauben sie dir den Schlaf, sie bringen den ganzen Lebensrhythmus durcheinander. Sie schreien ständig rum und ich weiß noch, gerade wenn das erste Kind da ist und es schreit dann dauert und du, was hat's? Es hat gar nichts, irgendeine Blähung, aber du bist so nervös, was hat das Kind, das schreit. Sie werden mit zunehmendem Alter immer kostspieliger und irgendwann muss ein Autoschlüssel verstecken. Ich fahre hier gestern vom Hof runter und wie ich rausfahre, steht VW Golf da. Und da sitzt die Sarah am Steuer. Ich habe angehalten, die Scheibe runter. Ich habe gesagt, Sarah, sag jetzt nicht, du hast schon einen Führerschein. Sie sagt, doch. Morgen wirst du 18. Ab morgen darfst du ohne Begleitung fahren. Ist das nicht der Hammer? Meine Güte, die Sarah, Führerschein, wird morgen 18. Da waren wir beide schon 3 Jahre verlobt. 2 Jahre waren wir verlobt. 2,5. Kurz vor der Auswanderung. Spielt heute in der Band. die Schwester, Laura. Wo ist die Laura? Da hinten irgendwo. Wo habe ich sie gesehen? Ist schon weg. Laura wird heute getauft. Jero, Bruder, wir sind bei den Teenies aktiv. Mia, wo steckst du? Steh mal auf. Du musst nicht nach vorne kommen. Ich habe das überlegt, ob ich mal nach vorne hole. Aber Mia, Mia kam im Mai 2000, nee, du warst schon vorher da, aber Mai 2005 bist du mit deinen Kids hier Mitglied geworden. Gerlinde Brocker, Janine Brocker, die Geislingers, Bönsel. Ich hatte gestern eine Liste irgendwo gefunden, habe nochmal nachgeguckt. Kadi und Pauline, Nicole Arascher, die sind damals alle mit euch aufgenommen. Bleibt mal schön. Ich wollte es nur mal erwähnen. Das ist fast 12 Jahre her. Mia hat 3 Kinder alleine großgezogen. Eine der außergewöhnlichsten Frauen, die Martina und ich kennengelernt haben. Du hast nicht nur die Kinder großgezogen, du hast einen hammermäßigen Job gemacht. Sie sind alle 3 Säulen dieser Gemeinde, genau wie du. Und Martina sagte etwas, dafür haben wir gebetet. Gott sieht all die Entbehrungen, die du gehabt hast und was es dich gekostet hat als alleinerziehende Mutter. Aber das hier ist Teil deiner Belohnung mit deinen Kids. Aber wir beten dafür, dass Gott dir das alles zurückerstattet. Beste kommt noch. Du bist eine großartige Frau und Gott liebt dich und schätzt dich und ist so stolz auf dich. Das musste mal gesagt werden.